Wir haben es schon gehört, heute mehrmals am Morgen. Gott ist mit uns, wir dürfen sein Volk sein und er wird uns zeigen, wie wir mit himmlischen Lösungen Probleme der Menschen adressieren können, wie das Jesus auch getan hat. Er war ein Anziehungspunkt, ein Magnet für Menschen, wo es nicht gut gegangen ist, Menschen, die Probleme hatten, die Religiösen, die haben ihn nicht so lässig gefunden. Aber er war Anziehung für Menschen. Er hat etwas gehabt, wo Menschen anzeigen, dass sie gesagt haben, ich will das hören, was er zu sagen hat. Ich will in dieser Nähe sein, ich will das erleben, ich will Teil von dem sein. Und ich denke, das ist das, was uns schon lange sehr beschäftigt. Wir haben dazu auch schon viel vom König Salomo gehört, was er in Jerusalem erlebt hat. Weil wir nicht wollen, aus dem Alten Testament Sachen retten, die vorbei sind, seit Jesus gekommen ist. Wir wissen, dass das Gesetz abgelöst worden ist durch das, was Jesus nachher als neuer Bund gebracht hat. Aber im Alten Bund hat es so viele grossartige Schätze, wo, wenn wir sie mit den Brüllen vom Neuen Testament anschauen, uns unerhört viel zu sagen haben. Weil, wenn unter dem Alten Bund etwas möglich gewesen ist, wie viel mehr wird unter dem neuen Bund möglich sein, weil Jesus selber sagt, dass der neue Bund ein besserer Bund ist. Einer, der viel mehr vom Himmel freisetzen kann auf der Erde. Einer, der eine Vorbereitungszeit ist auf die Brut von Jesus, die ohne Flecken und Runzeln bereit sein wird am Ende der Tage. Und das ist das, was wir heute auch wollen, mal auch wieder eintauchen in das, was der Salomo erlebt hat. Wir werden heute also ein bisschen anschauen, kein Platz für den Feind in meinem Leben bieten. Und der Salomo hat dazu eine ziemlich krasse Aussage gemacht. Und wenn wir mal sagen, was hat das bei ihm bedeutet und was könnte das in unserem Leben bedeuten? Der Salomo hat einen Brief an König Hiram geschrieben, wo wir nachher noch einen Ausschnitt werden anschauen. Und in dem Brief, den er geschrieben hat, hat er um Hilfe gebeten für den Bau vom Tempel. Der Salomo hat den Hiram gefragt um die Lieferung von Holz, Zederholz, sehr kostbares Holz, Gold und auch die Bereitstellung von Arbeitskräften. Und jetzt muss man ein bisschen sehen, was ist der Hintergrund, oder, vom Hiram. Ich glaube, das ist ein schönes Bild dazu, genau. Der Hiram ist König von Tyrus, oder? Das ist so nördlich von Israel, wie wir heute so im Libanon ansiedeln. Und das sind Sidonier, nennt sie die Bibel. Das sind heute, wenn man so Völkerstudien anschaut oder Wikipedia, sieht man, dass es Phönizier sind, also ein grosses Handelsvolk, starkes Handelsvolk. Und jetzt geht also der Salomo, oder, geht der König von Hiram fragen, wo kein Gläubiger im Sinn ist von Israel, also hat nicht an Gott geglaubt, wird auf jeden Fall nicht so berichtet, und bittet er um Hilfe, ausgerechnet zum Bau vom Tempel. Das tut mir da schon mal eine ganz krasse Aussage, weil wir haben ja auch jetzt die letzten paar Mal angeschaut. Wir wollen nicht unterscheiden zwischen denen draussen und mir drinnen, zwischen den anderen, oder, und uns als Christen, sondern haben gesehen, dass Jesus da etwas ganz anderes vorgelebt hat. Und wenn wir jetzt ins Alte Testament hineingehen, wo vom Alten Bund her noch viel mehr überliefert gewesen, oder? Ihr seid mein heiliges Volk, oder? Das sind die anderen. Wie das schon zum Zeit von Salomo punktuell anders gehandhabt worden ist, um auch einen Ausblick zu geben, was eines Tages unter dem neuen Bund möglich sein wird. Also eigentlich ist vieles noch nicht gegangen in dieser Zeit. Jesus ist noch nicht gestorben, es ist noch nicht auferstanden, es ist noch ein anderer Bund gewesen. Und trotzdem gibt's so verschiedene Lichtblicke, wo man sieht, wow, das alles wird einmal unter einem neuen Bund möglich sein. Der Hiram war ein langjähriger Freund von Salomo, seinem Vater, dem David. Und der David hat eigentlich den Tempel schon bauen wollen, aber Gott hat gesagt, hey, du bist nicht der richtige Mann für das, du bist ein Mann vom Krieg. Blut klebt an deinen Händen, lass das dein Sohn, der Salomo, machen, der nach dir kommt. Und der David hat das akzeptiert, aber hat so eine Leidenschaft gehabt, dass er schon angefangen hat, viel, viel Materialien anhäufen, hat angefangen, Pläne zu zeichnen, hat sehr vieles vorbereitet, dass wenn der Salomo dann einmal den Auftrag überkommt, den Tempel zu bauen, dass viel von dem Material schon da ist. Er hat das gemacht, um seinem Sohn auch den Weg zu ebnen, das grossartigste Gebäude von allen Zeiten zu erstellen. Die Kosten von dem Gebäude waren atemberaubend. Allein Silber und Gold, die sie gebraucht haben, also die sie gekauft haben vom Hiram oder auch schon aus eigenen Beständen gehabt haben, hat heute etwa den Wert von 200 Milliarden Schweizer Franken. Eine gigantische Summe, die man da bereitgestellt hat. Und da sind die Materialien, die man gebraucht hat, an Zederholz und so weiter, noch nicht eingerechnet gewesen, weil der Hiram hat das nicht gratis geliefert. Das ist ein Händler gewesen, der hat das gegen Bezahlung gemacht. Und es sind 153.000 Bauarbeiter 7 Jahre lang beschäftigt gewesen, das Projekt anzustellen. Das ist ein gigantisches Vorhaben, das da gestartet worden ist. Das Ausmaß von, nur schon die Kosten, auf jede Vorstellungskraft sprengt. Ganz eine gewaltige Sache. Und wenn wir jetzt anschauen, wie es Israel zu dieser Zeit gegangen ist, dann sagt die Bibel ja auch einiges dazu. Wir haben einfach zwei Stille genommen, 2. Chronik 1,15. Und der König machte das Silber und das Gold in Jerusalem an Menge den Steinen gleich. Und die Zedern machte er an Menge den Maulbeerfeigenbäumen gleich, die in der Niederung sind. Also, ich meine, das ist das Gleiche, wenn man bei uns würde sagen, es wachsen jetzt nicht nur Tannen im Wald, sondern da steht Mahagonibaum an Mahagonibaum, oder? Das ist irgendwie so der Vergleich, den man da hat. Oder auch, wenn wir uns vorstellen, wir haben Pflasterstein. Oder wenn jetzt einfach statt einem Pflasterstein, das alles planiert ist mit Gold. So muss man sich das vorstellen. Das ist die Zeit in der Salomo drin gelebt hat. Wo ihre Normalität war, wo der Bau in die Situation reingekommen ist. Oder der erste König 10,21 und alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold und alle Geräte des Libanon-Waldhauses waren aus gediegenem Gold, Silber, Gold in den Tagen Salomos überhaupt nichts. Das hat also nicht einmal eine grosse Bedeutung gehabt. Dann hätten wir wahrscheinlich wie Eisen behandelt oder Kupfer oder keine Ahnung was. Es war einfach im Überfluss da gewesen. Und in dieser Situation, wo also schon so ein Überfluss da war, wieso gehst du in so einem Überfluss an und sagst, ich binde den Hiram und viele Arbeiter von ihm ein, um den Tempel zu bauen. Wieso machst du das jetzt nicht alles mit eigenen Leuten, oder? Also, da war viel Wohlstand da im ganzen Volk. Und Israel war auch bekannt für künstlerische Fähigkeit und Kreativität. Das war weitum bekannt. Also, Künstler hast du auch. Wieso? Gehst du jetzt noch Hilfe holen beim Hiram? Das könnte man sich fragen. Hast du ja alles bei dir? Wieso gehst du jetzt Leute, die einen anderen Gott teilen, an dem Bauwerk, das so wichtig, so bedeutend ist, beteiligen? Das ist eine gute Frage, die man sich stellen muss. Und ich denke, das zeigt auch unser Dilemma, das wir jetzt die letzten paar Mal auch schon angeschaut haben, mit, ja, nur mit Christen zusammenarbeiten oder das wäre doch das Beste und wie ist es mit anderen Leuten von der Welt und könnte ich das überhaupt und so weiter. Und das Denken ist Gott total fremd. Und es war auch im Salomo total fremd gewesen. Es ist ein Denken, das man in der Religiosität entwickelt hat, eben wir und die anderen, die Distanzen, die man dann schafft. Das ist für sie, er hat da keine Berührungsängste gehabt, auf eine ganz andere Art. Und das zeigt so viel von der Natur von Jesus, die sich dort schon einem Salomo offenbart hat. Also, trotzdem hat Gott einen Auftrag gegeben, den König Hiram und sein Volk zum Bau von dem Tempel beizuziehen. Und was war ein bisschen die Motivation? Gott hat extrem Freude daran, an Exzellenz. Und er wertschätzt Exzellenz, ob jetzt das bei Menschen ist, die gläubig sind, oder auch bei Menschen, die nicht gläubig sind, die ihm noch fernstehen. Er wertschätzt, wenn Menschen mit der Kreativität, die er ihnen ja zum Schluss gegeben hat, etwas machen, wo auch er Freude daran hat. Er schätzt das. Er wertschätzt das. Weil zum Schluss kommen alle guten Gaben von ihm, ob ich als Mensch und Gabenträger Gott schon kennengelernt habe oder nicht. Weil er sagt, schon bevor wir geboren sind und im Mutterleib geschaffen worden sind, legt er seine Pläne und seine Gaben in den Menschen hinein. Auch wenn es nachher 40, 50, 60, 70 Jahre braucht, bis jemand erkennt, dass das, was er in sich trägt, nicht sein eigener Stolz ist, sondern etwas, was ihm von Gott geschenkt worden ist. Wenn Gabenträger in der Welt da sind, die Sachen gut machen, ohne Gott zu kennen, dann ist zum Schluss auch dort dahinter Gott als Sponsor, der das eingeleitet hat. Auch wenn Gaben noch irgendwie missbraucht werden, um halt Böses damit machen, gibt es trotzdem auch sehr, sehr viele Menschen, die die Gaben, die in ihnen stecken, ohne dass sie Gott kennen, brauchen, um gut zu machen. Und Gott wertschätzt das. Und Gott ehrt das auch und Gott segnet das auch. Ob jemand jetzt da ihm glaubt oder nicht glaubt, das sehen wir durch alle Bündnisse durch. Er hat das immer so gemacht. Und ich denke, das fordert uns raus, wie gehen wir mit Menschen um, oder, die Exzellenz zeigen, sie zum Guten einsetzen, aber vielleicht Gott noch nicht kennen. Wie schafft man mit solchen Leuten zusammen, wie ehrt man das und wie wertschätzt man das? Ich denke, das ist eine grosse Herausforderung, weil Gott hat die damals herbeizogen, weil sie als Arbeiter gekommen sind nach Israel, um das Bauwerk zu bauen, in einer Atmosphäre, die geprägt war von der Weisheit, wo der Salomo kommt da hat und wo ja Völker massenweise angezogen hat und Könige. Die kommen dort rein und in dieser Atmosphäre wird auch Veränderung erfahren. Es war ja auch für Leute außerhalb von Israel möglich gewesen, um an den Glauben, an den Gott von Israel zu kommen. Das wäre eigentlich der ureigenste Auftrag von Israel gewesen. Andere anzustecken durch das, wie sie sind, durch die Atmosphäre, die sie schaffen, und sagen, das wollte ich auch haben. Und Jesus hat genau das Gleiche wieder vorgemacht, hat eine Atmosphäre vom Himmel gebracht, die Menschen wie Magnet angezogen hat. Und das ist der Auftrag, den er zum Schluss dann wieder uns gegeben hat. Also nicht gegen Leute sein, sondern eigentlich mit Leuten sein und eine Art von Leben führen, die Menschen anziehen. Und da haben wir heute Morgen schon so viel davon gehört. Und ich finde es so wunderbar, wie uns das immer mehr auch in den Alltag hier begleitet und uns verändert in der Art, wie wir mit Menschen umgehen. Also, Jesus hat dazu auch eine klare Aussage gemacht. Die Jünger waren ja ein bisschen rotieren gewesen, oder? Weil es da Leute, die nicht mit Jesus als Jünger unterwegs waren, nicht zu dem elitären Kreis gehört haben, aus der Sicht der Jünger, angefangen haben auch, im Namen von Jesus gebüten und sind da aktiv worden. Und dann sind sie zu Jesus gegangen und gesagt, du, aber müssen wir da nicht etwas unternehmen? Die machen das Gleiche wie wir und sie sind gar nicht mit uns unterwegs. Das geht doch nicht und so weiter. Und dann hat Jesus im Lukas 59 zur Antwort geben. Hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Ganz eine simple Antwort, oder? Also im Sinn von, lasst ihn doch machen. Wo habt ihr ein Problem? Und das zeigt, dass Jesus viel, viel anders mit so Sachen umgeht, als wir das vielleicht von unserer religiösen Überlieferung her gewöhnt sind. Und da fordert uns ein Salomo und auch Jesus raus, hey, überleg dir, wie du denkst und schau, dass dein Denken erneuert ist. Und in Einklang bringst mit dem, wie Gott solche Sachen anschaut. Also, Fremde mit einzubeziehen ist auch ein Zeugnis für Gottes Wertschätzung gegenüber Exzellenz, wo er zum Schluss ja auch wieder in das Leben eingeleitet hat. Und Sidonier oder eben Phönizier sind sehr bekannt gewesen, wirklich ein grosses Geschick im Umgang mit Holz zu haben. Das sind gute Schreiner gewesen oder Möbelbauer oder was immer, das sie da gemacht haben. Und Gott wertschätzt das und sagt, hey, ihr macht das so gut. Ihr kennt mich zwar noch nicht, aber das, was ihr macht, das sind Gaben, die ich in euch geleitet habe. Ich ehre euch und ihr sollt mithelfen an dem Bauwerk. Ich gebe euch die Möglichkeit, Teil von etwas ganz Grossem zu sein, auch wenn ihr mich noch nicht kennt. Und das auch wieder als eine Chance, als eine Einladung, ihn kennenzulernen als einen guten Gott. Was immer das dann die Menschen mit der Einladung machen. Grosse Freiheit. Tatsache, dass es Menschen gibt, die Gottes Wert für Exzellenz übernommen haben, aber Gott noch nicht kennen, gibt eben auch viele Möglichkeiten für uns. Wir können ihnen den einen vorstellen, der die Erfüllung von all dem ist, was sie sich schon immer gewünscht haben. Menschen, die Gaben haben und eine Sehne nach Exzellenz, nach Sachen gut machen, das geschickt zu machen, sich künstlich zu betätigen oder in einem Job, in einen guten Job zu machen, die zeigen damit auch eine Sehne, etwas auszuleben, was in ihnen drin ist. Und das ist unsere Chance anzuknüpfen, oder? Und den offenbar zu machen, der die Quelle ist von dieser ganzen Exzellenz. Ja, unsere Chance, um das bekannt zu machen. Unsere Chance, sie in eine Atmosphäre hineinzunehmen oder im Geschäft oder wo auch immer mit ihnen zusammenzuarbeiten und zu zeigen, dass von dem, was sie sich spüren, was sie schätzen, noch mehr ist, was sie erleben können. Noch viel mehr. Und wenn wir das in einer Kultur machen, die nicht verurteilt, die nicht ablehnt, sondern die einladend ist, ohne dabei faule Kompromisse zu machen, dann werden die Leute das spüren. Menschen spüren, wenn man das wertschätzt, was sie tun und was sie machen. Und zwar nicht im Sinn von Höbeln, sondern wirklich aus Überzeugung. Also Menschen merken das. Das zieht sie an, wenn sie mehr wissen. Und ich denke, das ist das, was Jesus gemacht hat, das ist das, was da der Salomo auch vorgelebt hat, und das ist das, was nachher halt ein Gemeinschaftswerk gehabt von Zehntausenden von Menschen aus verschiedenen Glaubensrichtungen, die da tagtäglich an diesem Bauwerk über viele, viele Jahre zusammengearbeitet haben. Ganz, ganz eine coole Sache. Und es ist etwas Gutes daraus entstanden. Es ist nicht schief gegangen. Also, das Entscheidende in dem Ihnen ist auch, traditionell ist im Christentum eine grosse Angst drin, ja nichts Unheiliges zu berühren, weil man kennt sich ja verschmutzen. Und die tiefe Überzeugung, die da als Lüge dahinter steht, ist, dass das Schlechte in der Welt ansteckender ist als das Gute, das von Gott kommt. Und die Angst teilt Gott nicht, denn dann hätte er nie Zehntausende von Arbeitern kommen lassen, oder, von Menschen, die nicht an Gott glauben, sie nach Jerusalem zu bringen, um das heiligste Gebäude zu bauen, was es in der Geschichte von Israel gegeben hat. Und das zeigt uns wieder eine ganz, ganz tiefe Wahrheit, die wir verinnerlichen wollen und wo Jesus vorgelebt hat. Das Heilige, das vom Himmel kommt, ist immer viel stärker als alles, was je in dieser Welt angestellt worden ist. In jedem Fall. Der Seuchenkranken im Alten Bund ist man aus dem Weg gegangen, die Leprakranken hatten ihre Glöckchen gehabt, dass man es früher gehört, einen grossen Bogen machen kann. Und dann ist Jesus gekommen und hat sie umarmt und sie sind gesund geworden. Das, denke ich, ist wirklich krass. Wenn jemand Sünde begangen hat, ist er unrein gewesen bis zum Abend. Man musste aus dem Weg gehen, sonst war man auch unrein gewesen bis zum Abend und hat dann gewisse Sachen im Glauben von Israel nicht können durchführen. Dann ist Jesus gekommen, oder, und ist mit den Sündern essen gegangen, trinken gegangen, hat ihrem Leben teilgenommen. Und nach dem Alten Bund war das Katastrophe gewesen. Und was ist passiert? Das, was in ihm ist, ist so stark gewesen, dass es ansteckend war auf all die Leben rundherum. Und wir haben so viele Beispiele schon angeschaut, wie die transformiert worden sind. Und dann gesagt, und hey, das will ich auch haben. Und das ist der neue Bund. Und das ist auch das, was wir da beim Salomo sehen können, wo so mega krass ist, oder? Also, Gott hat keine Angst gehabt, dass ihm die Menschen könnten, das Bauwerk irgendwie entheiligen oder entwürdigen. Überhaupt nicht, sondern er hat gewusst, dass die Kraft und die Gegenwart so mächtig ist, dass sie das Gegenteil bewirkt. Oder die kommen, werden transformiert und erleben Veränderung. Also so etwas sieht Gott für uns auch als Berufung, Menschen entdecken zu lassen, wozu er sie geschaffen hat. Was ist ihre Bestimmung? Und er wertschätzt das. Wenn wir noch den Ausschnitt aus dem 1. König lesen, was jetzt da noch ganz speziell in dem Zusammenhang ist. Also der Brief von Salomo an Hiram, 1. König 5, 17, ein Ausschnitt davon. Du weißt ja selbst, dass mein Vater David im Namen des Herrn seines Gottes kein Haus bauen konnte wegen des Krieges, mit dem seine Feinde ihn umringten, bis der Herr sie unter die Sohlen seiner Füße legte. Nun aber hat der Herr, mein Gott, mir Ruhe verschafft ringsum. Kein Widersacher ist mehr da und kein schlimmes Geschick. Siehe, so gedenke ich, dem Namen des Herrn meines Gottes ein Haus zu bauen, so wie er sprach. Dein Sohn, den ich an deiner Stelle auf deinen Thron setzen werde, er soll meinem Namen das Haus bauen. So gib nun den Befehl, dass man mir Zedern vom Libanon schlägt. Meine Knechte sollen mit deinen Knechten zusammenarbeiten und der Lohn für deine Knechte will ich dir geben. Ganz wie du es sagen wirst. Denn du weißt ja, dass niemand, der unter uns ist, der Bauholz zu schlagen versteht, wie die Sidonier. Also da sieht man nochmal die Wertschätzung, wo der Salomo dem König und seinem Volk ausgedrückt hat und gesagt hat, hey, wir sind da für das Werk bestimmt, um miteinander zusammenzuarbeiten. Interessant ist der Vers, den ich da fett gemacht habe. Mein Gott, mir Ruhe verschafft ringsum. Kein Widersacher ist mehr da und kein schlimmes Geschick. Man kann den Abschnitt sehr verschieden auslegen und anschauen und sich überlegen, was hat der Salomo mit dem sagen? Was war das Ziel von dieser Aussage? Hat der Salomo damit sagen, es gäbe jetzt keinen Teufel mehr in Israel? Kein Widersacher mehr? Oder hat er gesagt, der Teufel ist zwar noch da, aber er kann keine Probleme mehr machen? Oder hat er ganz etwas anderes sagen, ja, es sind einfach nur die Finder rundherum weg und der Rest ist noch alles, wie es ist? Und ich denke, und bin mir ziemlich sicher, dass das, was der Salomo erlebt hat, und ihr könnt das auch lesen, wenn ihr den Rest von der Story vom Salomo erlebt, etwas hat verdeutlichen, was wir später in vollendeter Form bei Jesus erlebt haben. Das ist auch wie ein Schattenbild voraus. Er hat damit etwas erlebt für eine gewisse Zeit, in Israel ist ja leider nicht ewig geblieben, aber für eine gewisse Zeit, wo nachher Jesus wieder aufgreift und im Johannes 14,30 sagt, viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte. Das ist eine ganz spannende Aussage. Es hat nichts gegeben, wo ihm Findes Anrecht gegeben hätte, irgendeine Form von Macht oder Einfluss im Leben von Jesus auszuüben. Er hat ihm nicht einmal das Leben nehmen können. Ich könnte die Stelle gerne selber lesen, wo Jesus am Kreuz ist. Ist er nicht ein Märtyrertod gestorben, weil der Find ihn gekillt hat, sondern mit seinem letzten Atemzug, oder, hat er gesagt, ich lege mein Leben in deine Hände. Und vorher haben sie ihn ausgepeitscht und alles. Und wer jemals den Passion gesehen hat, weiss, man, ist doch nicht möglich, dass ein Mensch das so etwas überlebt. Aber es ist nicht möglich gewesen, das Leben aus ihm rauszuprügeln. Auch nicht mit dem Kreuz. Er hat entschieden und gesagt, ich gebe mein Leben jetzt in deine Hand, Vater. Das war sein Entscheid gewesen. Und dann ist das Leben von ihm gewichen, hat den Kopf angelangt und ist gestorben, oder? Und dann wieder auferstanden. Und das zeigt schon eine neue Dimension, wo Jesus, wo 100% Mensch war und 100% Gott, auf dieser Erde vorgemacht hat, was möglich ist. Und knüpft an das an, was der Salomo dort schon gesagt hat, hey, der Find hat darum einen Preis gegeben. Und darum ist jetzt eine Zeit, wo wir sein Haus bauen. Und Jesus ist gekommen und ans Kreuz gegangen und hat gesagt, hey, ich baue jetzt ein neues Haus aus lebendigen Steinen. Darum ist der steinerne Tempel dann auch zerstört worden von den Römern, ist nie mehr aufgebaut worden. Und wo ist jetzt der neue Tempel gebaut mit lebendigen Steinen? Wir. Wir sind der Tempel Gottes im Neuen Bund. Und knüpfen jetzt wieder an die Zeit, wo wir sagen, wenn der Find, wenn ich dem Find keinen Raum gebe in meinem Leben, hat er kein Anrecht an mir. So wie das Salomo erlebt hat und wie es Jesus während seinem ganzen Leben erlebt hat. Und ich denke, das ist wirklich etwas, wo man sich einmal muss so wie einsinken lassen. Ist es möglich für die Weisheit und die damit zusammenhängende Gnade im Leben, wo wir herrschen lassen über uns, Menschen zu befähigen, vollkommen frei vom Einfluss vom Find zu werden? Ist es möglich, ein Leben zu führen, wo der Find in meinem Leben keinen Raum mehr findet? Das ist eine grosse Frage, die sich damit stellt. Jesus hat es vorgelebt, der Salomo hat es auch erlebt. Ist das möglich? Das ist die ganz grosse Frage. Jesus hat es vorgemacht, zuerst im Einzelnen, dann in der Familie, in der Gemeindefamilie und schließlich in der ganzen Stadt, wie das der Salomo vorgelebt hat. Der Epheserbrief sagt dazu auch etwas. Paulus sagt im Epheser 4,27, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Der Find hat per Definition seit dem Kreuz keinen Raum in unserem Leben, außer wir geben ihm den Raum. Und wie geben wir ihm Raum? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können Lügen glauben. Er ist ein Fan davon, sollte Gott gesagt haben. Lügen in unserem Leben, wo wir glauben, Lügen, die er verbreitet, die schaffen im Raum. Jetzt hat er Zugang, um etwas zu machen. Jetzt kann er seine Saat reinbringen. Wenn ich keiner Leute Glauben schenke, findet er über diesen Weg schon mal keinen Raum. Angst gibt Raum. Es gibt Prediger, die sagen, das Gegenteil von Angst ist Liebe. Oder das Gegenteil von Liebe ist Angst. Ich habe das immer ein bisschen anders definiert. Aber aus der Sicht der Bibel macht das absolut Sinn. Oder? Weil die Liebe jede Furcht austreibt. Also Angst, wenn ich Angst habe, egal über was, vor was, keine Ahnung was, dann schafft das Raum. Weil er kann damit seine Saat hineinbringen von Panik oder Kopflosigkeit, Durcheinander, Verwirrung, alles Mögliche bringt er rein. Und wir können vielen Orten in der Bibel lesen, alle diese Eigenschaften werden immer am Find als Quelle von dem zugeschrieben. Also er hat immer noch die gleichen Mittel, die er versucht, obwohl er keine Macht mehr hat, besiegt wurde am Kreuz, die ganzen Schlüssel sind den Gläubigen wieder in die Hand gegeben worden, sich Raum zu verschaffen, indem dass er die Gläubigen glauben lässt, er hat sie immer noch. Er hat immer noch alle Macht. Und dann sind wir als Gläubige, laufen dann frisch, fröhlich in der Opferrolle. Wir sind das Opfer der Umstände. Wir können nichts verändern. Was können wir schon machen? Wer sind wir schon? Und als Opfer musst du ja mit dem abfinden, wie es ist. Ist halt Schicksal. Das ist jetzt einfach Pech. Dumm gelaufen. Und was wir eigentlich wollen, ist an die Worte vom Alten Bund anknüpfen, an die Worte vom Neuen Bund und uns und allen anderen zusprechen, es gibt die Möglichkeit, ein Leben zu führen, wo nicht als Opfer ist, sondern als Prinz und Prinzessin mit dem Vater im Himmel, wo am Kreuz alles da hat, was man tun kann. Man kann nicht mehr tun, aber es braucht von uns den Schritt, wo wir sagen, okay, will ich das glauben? Und wo gibt es in meinem Leben Lügen, die ich entlarven muss, aus meinem Denken vernichten muss und Gott fragen, was ist die Wahrheit, die du mir anstelle von dieser Lüge gibst? Wo die Art von meinem Leben und wie ich auftrete in diesem Leben und wie ich agiere, verändert. Die Wahrheit in der höchsten Ausdrucksform oder verändert mein Leben, verändert dehe, verändert meine Familie, verändert den Ort, an dem ich arbeite, verändert Martus, der Gemeindefamilie, wo ich stehe, und kann eine ganze Stadt verändern. Und das ist das, was der Salomo erlebt hat. Und das ist alter Bund. Und das ist einmal passiert. Zum zeigen, was ist möglich, wenn die Wahrheit tief in uns einsinkt, dass der Feind keine Macht mehr hat, weil er besiegt worden ist. Der Herr hat den Widerstand meiner Feinde gebrochen. Und das ist im Kreuz passiert. Wenn wir in tief denken, die Wahrheit, was dort passiert ist, das wird uns das komplette Leben transformieren. Das wird uns aus den Socken reissen. Aber es geht darum, dass ich mich damit beschäftige, welche Worte glaube ich und wo schaffe es der Feind mit Lügen Einfluss zu gewinnen in meinem Leben. Und dann muss ich mich auseinandersetzen, will ich den akzeptieren, den Einfluss? Oder will ich den verändern? Und wie kann ich das verändern? All das ist aufgeschrieben worden, um uns zu ermutigen, zu stärken, uns im Glauben aufzubauen und dass wir das zu Lebzeiten erleben können. Wie viel wissen wir nicht, aber wir können mehr erleben, als wir heute erleben. Und ich denke, das ist auch etwas, was ich entwickle, der Hunger nach mehr. Ein Kultivieren von einem Hunger nach mehr, da gibt es noch mehr. Und ich kann und ich will noch mehr erleben. Wir wollen jetzt miteinander noch ein Lied hören oder ein Lied hören. René, willst du noch? Oder sollen wir ab der CD? CD? Ist gut. Wir werden noch ein Lied hören. Und ich möchte euch bitten, da drinnen einfach auch mal das nochmal setzen zu lassen und zu sagen, was bedeutet das in meinem Leben, einem Feind keinen Raum geben? Was spricht dich an? Was geht in dir vor, wo du denkst, hey, da ist noch mehr und da gibt es noch Veränderung?